Sehen Sie Europa eher im Aufwind oder, falls nicht, wie könnte eine Aufbruchsstimmung hergestellt werden? Beim heutigen Managerkreis Talk diskutieren der Europaabgeordnete Matthias Ecke und Hanno Kempermann, Geschäftsführer von IW Consult, basierend auf den Zahlen aus dem Monitor Deutschland 2035 des Managerkreises. Mein Name ist Marion Ohnesorg, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Managerkreises. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Folge 71 mit dem Titel Europa im Aufwind. Wie schon bei der letzten Folge erwähnt, haben wir uns intensiv mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland und Wirtschaftsstandort Europa beschäftigt. Die daraus entstandenen Videopodcasts können Sie übrigens gerne auf YouTube abrufen unter Managerkreis. Für die heutige Podcast-Folge übergebe ich damit direkt an Sandra Party für die weitere Moderation dieses Frühjahrs-Specials zu Europa. Viel Spaß dabei.
Willkommen beim Podcast vom FES Managerkreis. Wir haben heute eine Diskussionsrunde über die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, auch im Zusammenhang mit dem Projekt Monitor Deutschland 2035 und dem Created by Germany Ziel, was wir uns im Rahmen dieses Monitors stellen. Ich habe bei mir zum einen Hanno Kempermann, den Geschäftsführer der IW Consult, seit 2 Jahren dort in dieser Geschäftsführerrolle tätig, aber auch schon sehr viel länger, seit 2006 bei der IW Consult, kennt sich also sehr gut aus mit dem Stand der deutschen Wirtschaft. Und dann habe ich bei mir Matthias Ecke, Europaabgeordneter aus Sachsen, auch seit 2 Jahren in dieser Rolle, kommend aus dem schönen Dresden und ja, die Interessen Sachsens im Europäischen Parlament für die SPD vertretend. Dann, also wir haben mehrere Themen, die wir gerne miteinander ein bisschen besprechen wollen. Wir haben zum einen das Thema, ja, nochmal europäische und deutsche Wettbewerbsfähigkeit. Was braucht es an zum Beispiel Investitionen? Was braucht es an Rahmenbedingungen, damit dieses Land, dieser Kontinent ja vernünftig sich entwickeln können im Sinne und für seine Menschen? Wir wollen auch noch mal ein bisschen gucken auf das Thema KI, künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Wo stehen wir da? Und dann, wenn wir noch ein bisschen die Zeit dafür haben, auch noch mal ein bisschen genauer zu schauen, wie innovativ sind wir eigentlich? Wie steht es eigentlich um unsere Fachkräfte, um unsere Bildung, um die Ausbildung, die in Deutschland zu bekommen ist? Und ja, wie gut ist sie? Was sollte da vielleicht noch gemacht werden, um den Wirtschaftsstandort Deutschland auch unter dem Aspekt Forschung und Entwicklung, Fachkräfte, Ausbildung zu sichern? Ich würde mal anfangen vielleicht mit Hanno Kempermann. Thema eben europäische Wettbewerbsfähigkeit. Da braucht es wahrscheinlich erstmal im Moment viele Investitionen, oder? Wie siehst du das? Steht die EU gut da, schlecht da im Vergleich zu ihren Wettbewerbern aus China, aus den USA, wenn es um Investitionen in die europäische Wirtschaft geht?
Also erstmal relativ schlecht. Wenn ich mir das angucke für Deutschland, dann haben wir vor allen Dingen bei den Staatsinvestitionen einen sehr geringen Anteil, 2,6% des Bruttoinlandsprodukts. Und das sollten mal 3 sein oder bestenfalls noch mehr als 3. Das funktioniert aber nicht so richtig. Und wir sehen bei den großen Transformationen, Dekarbonisierung, Digitalisierung, extrem hohe Investitionsbedarfe. Ja, und jetzt muss man irgendwie gucken, wie wir die hinkriegen, dass wir die auch umgesetzt bekommen. Und das ist nicht nur der Staat, sondern es sind auch die Unternehmen. Man kann sich das so vorstellen, 90% aller Investitionen kommen von den Unternehmen, 10% kommen vom Staat. Also wenn die Unternehmen was leisten, dann leisten sie mit dem großen Füllhorn quasi. Und deswegen müssen die Rahmenbedingungen optimiert sein. Und das ist aktuell aus unserer Sicht nicht der Fall.
Okay, also 90% Unternehmen, 10% quasi öffentliche Hand, Staat. Matthias, die europäische Ebene stellt ja doch so einiges und hat einiges an Geldern zur Verfügung gestellt. Es gibt diese Aufbaufonds, es gibt ein Forschungsprogramm. Das ist ja dann wahrscheinlich nur ein kleiner Teil dessen, oder? Also meinst du, das kann anschieben oder wie schätzt du ein, ist das europäische Budget aufgestellt?
Naja, das europäische Budget ist für öffentliche Investitionen natürlich nicht besonders groß, weil insgesamt ist das europäische Budget auch im Vergleich zu Nationalstaaten relativ gering. Es ist bei ungefähr 1%, also das reguläre EU-Budget ist ungefähr bei 1% der Wirtschaftskraft der EU. Und jetzt haben wir diesen Next Generation Fonds, also diesen Corona-Wiederaufbaufonds, der vielleicht nochmal so 0,6% drauf gibt. Das ist eine wichtige Errungenschaft gewesen. Ich glaube, das ist politisch gar nicht hoch genug zu bewerten, dass uns das gemeinsam gelungen ist in der EU. Aber es ist natürlich rein ökonomisch keine wahnsinnig bedeutsame Größe. Was aber wichtig schon ist, ist, dass man eine gewisse Erwartungsstabilität auch für private Investitionen schafft, dass dann auch klar ist, wo sind Investitionsschwerpunkte. Da kann natürlich der Staat auch mit anreizen. Und dann hat natürlich die EU auch durch ihre regulative Tätigkeit viele Möglichkeiten, auch Investitionen von Unternehmen anzureizen, aber natürlich auch abzuschrecken. Ne? Von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass klar ist, welche Bedingungen werden in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, wenn man so weit möglich, sollte man ja schon so weit denken, herrschen, unter denen diese Investitionen, die jetzt private Unternehmen leisten, sich auch amortisieren. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, wo wir im Rahmen der Transformation natürlich schon auch dicke Bretter zu bohren haben. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wir hatten jetzt, glaube ich, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres erst wirklich final abgeschlossen, die Definition dessen, was ist eigentlich grüner Wasserstoff? Und erst wenn das klar ist, ist dann auch klar, was ist grüner Stahl zum Beispiel oder andere Grundstoffindustrien, die dekarbonisiert werden und die natürlich erst mit diesem Label auch teilweise bei institutionellen Investoren wieder reinkommen, die vielleicht auch andere Preise aufrufen können. Und da wurden auch ganz viele private Investitionen erstmal so lange zurückgehalten, bis diese regulatorische Frage geklärt ist. Also es ist, glaube ich, nicht nur so, dass man jetzt sagt, es war dann immer früher bei Juncker, der hatte dann seine Investitionen, der hatte immer so Fantasiemultiplikatoren aufgerufen und dann wir geben ihm 10 Millionen rein und dann kommen wir nochmal 500 Millionen privat drauf und so. Das kann man sicher als Wirtschaftswissenschaftler gut bestimmen oder zumindest näherungsweise bestimmen, aber wichtiger ist, glaube ich, weniger das, sondern wichtig ist auch die Regulatorik.
Also du sagtest ja, es muss quasi die richtigen Rahmenbedingungen da sein, damit dann halt auch das private Kapital sich entscheidet, in Europa zu investieren. Hättest du denn eine Vorstellung, was Politik machen muss, was die richtigen Rahmenbedingungen eben sind?
Ja, also erstmal ist es aus meiner Sicht entscheidend zu wissen, dass in den letzten Jahren, also seit 2019, eine Ausnahme, das Corona-Jahr, 2020, dass ungefähr 100 Milliarden Euro jedes Jahr netto aus Deutschland rausgeflossen sind in Investitionen. Also es geht mehr raus, als reingeht, weil insbesondere eben auch deutsche Unternehmen, Industrieunternehmen woanders in Europa und in der Welt stärker investieren als in Deutschland und andere ausländische Unternehmen weniger stark nach Deutschland kommen. Das ist ja der erste Befund, der eigentlich schon deutlich macht, dass hier irgendwas mit den Rahmenbedingungen nicht so optimiert ist. Und da gibt es ganz viele Dinge, bei denen man anfangen kann. Man kann bei Dinge anfangen, die eher psychologischer Natur sind, wie eine Aufbruchstimmung, die man erzeugen muss. Wir waren schon mal vor 20 Jahren der kranke Mann Europas. Wir hatten die rote Laterne und dann wurden ein paar Dinge richtig gemacht und dann gab es plötzlich einen massiven Aufschwung. Wenn du Erwartungen hast, die positiv sind, das wirkt sich sehr, sehr messbar auf die Wirtschaft aus. Also glaubt man vielleicht so erstmal nicht, ist aber so. Und jetzt gerade haben wir eigentlich alle nur Negativerwartungen. Wenn ich die Zeitung aufmache, dann steht immer nur drin, Deutschland ist der neue kranke Mann wieder und das ist alles furchtbar. Und das führt eben dazu, dass Unternehmen sozusagen einen Investitionsattentismus haben. Also abwarten, weil sie nicht wissen, was kommt in Zukunft. Werden die Bürokratien noch schärfer, werden die Preise noch unattraktiver und so weiter. Und das ist der nächste Punkt, also die zählbaren Dinge. Wir haben extrem hohe Strompreise, wir haben hohe Steuern, wir haben ein mittlerweile bürokratisches Monster geschaffen, was seinesgleichen sucht. Und dazu kommen noch eben die ganzen bekannten Herausforderungen, die Deutschland schon seit Jahren hat, mit hohen Lohnkosten, mit überschaubarer Infrastruktur. Und das wird immer obendrauf gesattelt, quasi immer noch ein Ding, was die Unternehmen schultern müssen. Und irgendwann sagen sie dann halt, ja gut, ich bin eigentlich standorttreu und ich möchte hier in Deutschland investieren und irgendwann kann ich es nicht mehr verantworten für meine Mitarbeiter und dann investiere ich eher im Ausland. Und das sehen wir eben seit Jahren, dass mehr im Ausland als im Inland investiert wird, aus solchen Gründen.
Jetzt ist ja, also wenn du sagst, quasi psychologische Faktoren mit Hand auflegen, ist es ja dann nicht getan. Ich muss ja dann irgendwie einen Rahmen setzen können auch und Möglichkeiten haben, das umzusetzen. Wenn ich mir die nackten Zahlen angucke, ja, Wirtschaftswachstum ist unter 1%, quasi über die EU weit. Jetzt kann sich ja die Kommissionspräsidentin, kann sich auch Matthias nicht hinstellen und sagen, aber Leute, es ist doch so toll, ihr habt es nur nicht verstanden. Was
kann ich auch versuchen.
Welche Möglichkeiten hat denn dann Politik auch irgendwo zu sagen, wir müssen ein bisschen die Erwartungshaltung ändern, wir müssen irgendwie das psychologische Herangehen ändern. Siehst du da Anpack?
Ja, also man kann zumindest Dinge diskutieren. Also es wurde jetzt ein Strukturwandel nach Termin ausgerufen. Wir müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt dekarbonisiert sein. Das gab es noch nie, Strukturwandel per Termin. Und auf der anderen Seite könnte man ja sagen, gut, man könnte auch versuchen, dann zumindest dementsprechend eine Aufbruchsstimmung per Termin zu erzeugen, indem man so etwas macht wie einen Deutschlandplan. Also, dass man wirklich sich eine Liste nimmt und bestimmte Infrastrukturinvestitionen, Bürokratiemoratorien, dass man die aufschreibt und sagt, nach bestimmten Kosten-Nutzen-Verhältnissen sehen wir jetzt diese 10, 15, 20 Dinge als prioritär an und die arbeiten wir jetzt ab. Und das wird evaluiert und wir lassen uns daran messen, dass das passiert. Wir lassen uns daran messen, dass keine Kraftwerksstrategie viel zu lange dauert und dass nicht 15.000 Genehmigungen in der jeweiligen Stelle warten, um irgendwelche Windkraftturbinen in die Orte zu bringen und diese 100.000 anderen Themen, die gerade brennen, sondern dass man wirklich diese Dinge umsetzt und dann auch messen kann. Und wenn man sie umsetzt und misst, dann, glaube ich, merken die Unternehmen auch, ah, guck mal, ich kriege Planungssicherheit. Es geht in die richtige Richtung. Und dann können auch wieder Investitionen in Deutschland getätigt werden.
Also die EU hat ja diese IPCEIs, die Projekte mit gemeinsamem europäischen Interesse, die so grenzüberschreitend dann ja auch Wirkungen entfalten sollen. Matthias, meinst du, das ist dann der richtige Ansatz? Würdest du der Analyse jetzt auch zustimmen von Hanno, dass da einfach so ein bisschen ja eine Aufbruchsstimmung über solche Maßnahmen zu vermitteln wäre?
Naja, teils, teils. Weil die Frage ist ja immer, welcher Akteur ist in der Lage, eben das auch über so einen langen Zeitraum einfach zu garantieren. Und welche Ebene ist einfach für die zum Beispiel für Genehmigungen zuständig? Ne? Also ich bin tatsächlich immer nicht so ein Freund von solchen, diese ganze Debatte Bürokratie-Moratorien oder One-In, One-Out, diese Debatte kennt man ja immer. Und ich finde es immer schwer zu garantieren, weil man ja dann quasi von dem jeweiligen Thema, worum es eigentlich geht, also von der jeweiligen Gesetzgebung in einem bestimmten Bereich abstrahiert und sagt, es darf halt nicht mehr Bürokratie geben. Also wir hätten ja auch gerne ein Bürokratie-Moratorium 2019 aussprechen können. Und dann haben wir eine Corona-Pandemie und sagen plötzlich, alle Leute müssen Masken tragen oder die müssen geschlossen werden. Und da werde ich am Ende sagen, entweder werde ich dann sagen, dass mein Bürokratiemoratorium futsch, oder ich kann halt sagen, ja, da gehen mir halt die Leute flöten, weil die alle eine tödliche Krankheit kriegen.
So, das ich hatte ist ja ein Bürokratiemoratorium ausgerufen.
Ja, genau. Also wir sind uns einig, ich will das damit nicht in Abrede stellen, aber ich sage, jedes so eine horizontale Vorhaben stößt manchmal halt immer wieder in den einzelnen Fachpolitiken an gegenläufige Überlegungen, ich sage es mal ganz neutral. Ne? Und die sind manchmal mehr um weniger gerechtfertigt. Ich würde eher sagen, wir müssen bei dem, was wir für normativ richtig halten, schauen, dass es bürokratiearm umgesetzt wird. So, das finde ich wichtig. Und da ist natürlich noch viel Luft nach oben. Also dieses Beispiel mit den Windkraftanlagen, das finde ich schon ganz spannend, dass es dann oft an den Schwertransportgenehmigungen scheitert. Ich glaube, da ist gerade auch bundesweit, versucht man das auch zu vereinheitlichen, das ist nämlich Länderkompetenz. Aber zum Beispiel die Frage, wo man Windkraftanlagen überhaupt errichten kann, da geht es ja auch unter von europäischen Regelungen, die wir jetzt zum Beispiel erleichtert haben, bis hinunter zu lokalen Fragen. Also das ist dann irgend so ein regionaler Planungsverband in Mittelsachsen und da sitzen Vertreter von mehreren Landkreisen an einem Tisch und da weiß ich, bei 3 von 4 Landräten, die sind in den Wahlkampf gegangen mit, bei uns kommt kein Windrad hin. So. Also ein bisschen übertrieben, aber das ist die Stimmung da so. Und da kann man jetzt auch nicht aus Berlin oder aus Brüssel sagen, nee, das soll jetzt mal nicht. Also wir haben dann einen differenzierten Staatsaufbau, der uns an vielen Stellen hilft, da manchmal nicht unbedingt. Aber das soll nicht in Abrede stellen, dass wir diese Kraftanstrengung brauchen. Und die Kraftanstrengung muss natürlich dann vielleicht auch mal bedeuten, dass man alle Ebenen auch mitnimmt, ihre eigenen Egoismen dann auch mal hinten anzustellen. Das hat sicherlich was mit Investitionen zu tun. Das hat auch was mit, was macht es eigentlich für dich vor Ort interessant, dieser Vision zu folgen. Also so ein Deutschlandplan, ich kann mich jetzt fast noch an keinen Wahlkampf erinnern, in dem nicht irgendeine große Partei irgendeinen Deutschlandplan 2015, 2018, da weiß ich nicht, ob da mal jemand eine Doktorarbeit drüber geschrieben hat, wie viele solche Ideen von Großprojekten es gab und was daraus geworden ist. Und von daher bin ich gar nicht so ein Gegner von dieser Vereinbarung, die wir haben mit so Rahmengesetzen, wie einem Klimagesetz zum Beispiel, wo bestimmte Ausstiegsdaten, aber auch Ziele auch drinstehen. Und dann muss sich eine jeweilige Bundesregierung oder eine Europäische Kommission, um auf meiner Ebene zu bleiben, auch daran messen lassen, wie sie das umsetzt. Das mag jetzt unterschiedliche Instrumente geben. Also eine schwarz-gelbe Regierung würde vielleicht andere Instrumente nehmen als eine rot-grüne. Ja, wenn wir denn mal wieder zu solchen zwei Parteienkonstellationen irgendwann zurückfinden, bin ich ein bisschen skeptisch, aber mal gesetzt im Fall, es wäre so. Und dann kann man natürlich immer noch fragen, ist das vielleicht sachlich eine kluge Idee oder nicht? Und dann hat man immer noch weltanschauliche Präferenzen. Aber zu sagen, wir einigen uns jetzt erstmal darauf, und dann schauen wir, was ist der beste Weg dahin. Und dabei kann man natürlich sozusagen nicht denken, das ist wie so ein Strategiespiel oder so, was man vielleicht als Teenager zu lange am Computer gezockt hat, sondern es sind ökonomische Akteure, die ihre eigenen Interesse haben und die natürlich auch ein Business Case für das haben wollen, was sie da tun. Und deren Erwartungen muss ich natürlich mit einpreisen, sonst wird das alles nicht funktionieren.
Hanno, wir haben am Anfang kurz angesprochen, es gibt halt dieses Barometer, was der Managerkreis zusammen halt mit der IW Consult ja entwickelt hat, dieser Monitor Deutschland 2035, der so ein bisschen einen Überblick geben soll, wo steht eigentlich Deutschland? Sowohl über die Zeit, welche Trends kann man absehen, aber halt auch im Vergleich mit anderen Ländern. Kannst du uns vielleicht irgendwie einen ganz kurzen Exkurs geben, so ein paar Highlights aus dem Monitor, wo du sagst, uff, das hat dich selber auch überrascht beim Draufgucken?
Ja, also wir schauen uns 6 Dimensionen an. Das geht von Wertschöpfung über Innovation bis zu sozialer Sicherheit. Und in diesen 6 Dimensionen haben wir so rund 35 Indikatoren, die wir uns anschauen. Immer entweder innerhalb von Deutschland zwischen den Bundesländern oder häufig eben international. Wie ist das im weiteren EU-Vergleich? Wie steht da Deutschland? Und das machen wir jetzt seit 2 Jahren und schreiben das immer fort. Und ja, da gibt es schon, glaube ich, ganz spannende Rückschlüsse, vor allen Dingen, wenn man die Indikatoren miteinander in Beziehung setzt, ne, dass man da eine Geschichte draus baut. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal die Bruttowertschöpfung angucken, da ist Deutschland noch relativ weit oben. Also wir haben noch eine erfolgreiche Wirtschaft. Aus meiner Sicht ist es aber eben ein Stück auch Blick in die Vergangenheit, ne, weil wir eben jetzt noch zehren von guten Innovationen, von guten Unternehmen. Und da müssen wir eben dringend dran arbeiten, dass diese Wertschöpfung in Zukunft auch noch so hoch ist, weil wir relativ hohe Fallhöhe haben. Wenn wir uns zum Beispiel mal die Automobilindustrie angucken, die jetzt seit 10 Jahren uns sehr, sehr viel Wohlstand gegeben hat. Das wird heiß, sagen wir so, in dieser Branche. Und wenn man das jetzt verknüpft, diese Zahlen mit den unterschiedlichen Geschichten, dann kommt am Ende bei raus, dass wir, was Forschung und Entwicklung anbetrifft, noch relativ gut dastehen. Das ist der Indikator, der wirklich in Deutschland noch zur Hoffnung
Anlass gibt.
Genau. Und wenn wir uns das alles drumherum angucken, also wir haben da Strompreise mit drin, wir haben da sowas drin wie
Breitbandversorgung.
Breitbandversorgung haben wir drin. Wir haben ganz viele andere Infrastrukturindikatoren drin. Unternehmenssteuern, das war das, worauf ich gerade nicht gekommen bin. Das sind alles Dinge, die man ganz nüchtern so einordnen muss, dass Deutschland da mehr oder weniger die rote Laterne hat. Wir gucken uns an, wie ist die Bildung? Bildung muss eigentlich, ist die Basis für jede Forschung. Gerade in Deutschland, Bildung ist nicht gut. Wir haben 50.000 Schulabbrecher jedes Jahr. Wir haben sehr, sehr viele Jüngere, die keine weitere Ausbildung machen, auch im europäischen Vergleich. Und das sind alles Themen, die uns wirklich neben diesen bürokratischen Herausforderungen wirklich die Sorgenfalten auf die Stirn treiben.
Das heißt also im Prinzip, Deutschland lebt noch von der Substanz, aber die bröckelt halt immer mehr. Also wir stellen alle fest, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in diesem Land zu fahren, ist ein gewisses Risikospiel. Wir sehen auch, ich habe es gerade gesagt, das Thema Breitbandversorgung, Glasfaser, da habe ich, glaube ich, beim letzten Blick in den Monitor auch wieder einen Schreck bekommen, wie weit Deutschland da eigentlich hinterher hinkt. Jetzt ist die EU nicht dafür zuständig, in Deutschland Glasfaser zu verlegen. Aber die EU hat auch ein Ziel und hat auch Geld zur Verfügung gestellt über den Aufbaufonds, die Corona-Fonds, dass gerade auch in Digitales und halt in nachhaltige Technologien investiert werden soll. Matthias, kannst du irgendwie beantworten, woran es dann vielleicht auch in Deutschland scheitert?
Naja, die digitale Infrastruktur, da Da hat man sozusagen natürlich Marktfragen und ja, Finanzierungsfragen. Mhm. Ne? Also ich sag mal so, das kommt ja auch bei eurem Monitor raus, in dicht besiedelten Großstädten und so haben wir nicht das Problem, sondern dort, wo es halt mit der Wirtschaftlichkeit eng wird. Und da haben wir natürlich zum einen, ist die Marktstruktur in Deutschland schon nochmal irgendwie eine andere. Ne? Wir haben einen relativ starken Anbieter mit der Telekom und einer Reihe von Konkurrenten und die haben auch teilweise unterschiedliche regulatorische Vorstellungen. Und dann hat man mittlerweile hat die EU schon das Beihilferecht an der Stelle so auch ja modernisiert, dass auch so Aufgreifschwellen ist immer so ein bisschen das Stichwort. Also was gilt eigentlich als unterversorgtes Gebiet? Das wurde natürlich immer weiter erhöht, ne, dass man sagt, na, wenn man so lange, wie man dann jetzt irgendwie Tetris auf dem Handy spielen kann, ist es gut versorgt. Also das funktioniert nicht mehr mittlerweile, sondern da sagt man, braucht man auch schon eine gewisse Grundversorgung. Und dann kann der Staat auch da rein, wenn diese Aufgreifschwelle quasi unterschritten wird. Das sind aber halt riesige Investitionen. Also ich habe das in meinem vorherigen beruflichen Leben in einem Landeswirtschaftsministerium in Sachsen nochmal geschaut. Also da hat man zum Teil eigene Fonds dazu bedienen müssen, weil man dann schnell in die Milliarden kommt, selbst auf Landesebene. Und das ist natürlich Geld, das dann für andere, teilweise auch für Förderung innovativer Wirtschaft und so weiter, nicht zur Verfügung stellt. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, wie kann man vielleicht auch diejenigen, die an digitalen Geschäftsmodellen verdienen, auch noch stärker an den Kosten beteiligen, weil im Moment ist es auch eine öffentliche Investition. Wir haben immer die Auffassung vertreten, dass es nicht so gehen soll, dass man quasi für den Zugang zum Internet bezahlen soll, sondern dass es was Horizontales sein muss, also meinetwegen digitale Konzerne auch stärker besteuert oder die stärker in die Infrastruktur mit einbezieht und nicht sagt sozusagen Internetdrosseln für die, die den Zugang nicht bezahlen wollen. So, aber das sind erstmal massive Investitionen. Es ist aber schon interessant und diese Zahl habe ich bei euch im Monitor auch schon mit Stirnrunzeln zur Kenntnis genommen, dass andere europäische Länder das viel besser hinkriegen, ne? Und die haben ja auch, die müssen ja auch Löcher in die Erde graben, ne? Ja, also das ist
ähnliches Vorgehen.
Dann, also ja. Da, ich glaube, da sind dann schon noch ein paar Fragen, dass wir im Planungsrecht teilweise schon noch ein gewisses Goldplating haben und auch viele Aspekte, die man beachten muss und dass bei uns ja eben die Marktstruktur da auch ein bisschen problematisch ist. Aber wie auch immer, das interessiert im Endeffekt in 5 Jahren niemand mehr. Also das, was interessiert ist, es gibt dieses Breitband nicht. Ja. Und ich bin halt froh, dass jetzt die Bundesregierung, finde ich an der Stelle auch durchaus noch entschiedener als ihre Vorgänger, sagt, okay, wir müssen Leitungen bauen, wir müssen Übertragungsnetze bauen für Energie, für Breitband. Wir haben auch Planungserleichterungen da jetzt durchgesetzt. Aber allein schon die Frage, dass man so eine Planungserleichterung macht, da muss man auch die Länder und Bund und Länder an einen Tisch kriegen. Und das hat ja, glaube ich, schon 1,5 Jahr gedauert, ehe man das Gesetz fertig hatte, weil es natürlich dann auch in die Souveränität auch Teil von Gliederungen kommt. Ne? Und das, ich glaube, das haben wir viel zu lange unterschätzt. Dann hat man versucht, man macht das auf eine Art und Weise, dass quasi der Landkreis, der irgendwie besonders pfiffig ist, der baut es halt dann aus und der andere halt nicht. So. Und das funktioniert halt nur noch bedingt. Klar kann man sagen, es ist vielleicht ein Standortanreiz. Wenn ich vor 10 Jahren kluge Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen hatte, die da Geld in die Hand genommen haben und da ist jetzt mein Landkreis in Oberfranken irgendwie besonders gut ausgebaut, aber ob das jetzt sozusagen für so eine globale Ansiedlungsperspektive eine Rolle spielt, das glaube ich eher nicht. Deswegen muss man das, glaube ich, an der Stelle tatsächlich mal ein bisschen stärker zentralisieren. Man wird öffentliches Geld in die Hand nehmen, aber gerade bei digitaler Infrastruktur bin ich ein bisschen vorsichtig, weil da gibt es auch sehr viele Private, die damit echt auch gut Geld machen. Da muss man noch gucken, dass man nicht zu stark der öffentlichen Hand da die Investitionen alleine die Verantwortung darüber schiebt.
Also dann sind wir wieder bei den privaten Investitionen. Hanno, was ich ja dann doch ganz positiv finde, wenn du sagst, dass was Forschung und Entwicklung angeht, dass da die Indikatoren gar nicht so schlecht ausschauen. Ist das denn was, wo du eben sagen könntest, ja, da haben wir irgendwas richtig gemacht in Deutschland? Woran liegt's? Also was steht da dahinter?
Ja, also der Forschungsstandort genießt, glaube ich, immer noch einen Ruf wie Donnerhall, der Deutsche. Da gibt es wirklich viele gute, herausragende Universitäten, Forschungsinstitute wie die Max-Planck-Gesellschaft oder die Fraunhofer-Gesellschaft. Das sind alles wirklich ganz exzellente Orte der Wissenschaft. Und es gab diese Humboldt-Professuren jetzt, mit der exzellente Wissenschaftler wieder versucht wurden, nach Deutschland zu bringen, was ich auch ganz herausragend finde als Idee, was auch durchaus das ein oder andere Mal geklappt hat mit sehr, sehr guten Koryphäen, die nach Deutschland gekommen sind und dann hier an solchen Zukunftsthemen
Themen wie Robotik oder Quantencomputing oder so forschen. Das ist super. Und wir müssen einfach diesen Standortfaktor, egal mit was für einem Unternehmen ich rede, das selber innovativ ist, das sagt, ich bin deswegen noch in Deutschland, weil ich hier einen guten Transfer habe, weil ich gut mit anderen Hochschulen, mit Instituten zusammenarbeiten kann. Deswegen machen wir hier unsere ganzen Entwicklungen. Deswegen ist hier auch noch das Headquarter. Und deswegen ist hier in der Regel auch noch zumindest eine kleine Produktion, weil Forschung und Produktion gerne in gemeinschaftlicher Koexistenz lebt. Aber die Forschung ist da oftmals noch wirklich der entscheidende Anker für, dass überhaupt noch diese Weltmarktführer hier in Deutschland sind. Und das kann man, glaube ich, nicht zu ernst nehmen, sondern muss immer wieder prüfen, wie kann man noch weitermachen? Wie kann man die Exzellenzstrategie der Universitäten, die ich für sehr sinnvoll erachte, wie kann man die noch weiter stärken? Wie kann man die 3,1-3,2%, die wir in F&E investieren in Deutschland, wie kann man die weiter in Richtung 3,5% und darüber hinaus bringen. Und das sind so die Themen, die wir hier adressieren müssen. Und wenn man salopp sagt, könnte man sagen, ja, das ist noch etwas, wofür Deutschland steht und was noch funktioniert und der Rest bröckelt und erodiert. Also vor allen Dingen erstmal die Stärke weiter stärken und beim Rest halt versuchen, dass es nicht ganz schlimm wird, sondern dass da auch dann eben mehr passiert. Aber wenn auch noch die Forschungsstärke verloren geht, dann
wird es ganz duster.
Dann sehe ich, ja, genau, ganz schwarz.
Ja, kleine Steilvorlage für dich, Matthias.
Ich bin hier in der Runde für den Optimismus
zuständig. Genau. Aber wenn wir nochmal, wir müssen schon wieder zum Ende kommen, aber Wirtschaftsstandort Deutschland, gerade was dann Forschung und Entwicklung angeht und Leute angeht, die wir hierher holen wollen, die aus dem Ausland vielleicht kommen. Es gibt ja so politische Parteien, die finden das ganz furchtbar, wenn da ausländische, auch kluge Köpfe herkommen. Was kannst du da sagen, wie kann man dem, also die Wirtschaft stellt sich ja dagegen, die Wirtschaft sagt ja auch, nein, mit einer AfD sehen wir nicht, dass wir hier noch als Wirtschaftsstandort für Forscher, für junge Leute, die hierher kommen wollen, attraktiv sind. Steilvorlage für dich, Matthias, wie gehst du damit um?
Naja, also ganz generell möchte ich nochmal einen Aspekt nochmal betonen, der mir jetzt ein bisschen untergegangen ist, wir haben immer noch einen sehr stabilen Arbeitsmarkt. Also wir haben die höchsten Beschäftigungszahlen überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik im Moment. Das ist ein bisschen interessant, weil es mit den anderen Faktoren auch kontrastiert. Auch, es ist natürlich jetzt nicht so gegeben, dass das immer so bleiben muss. Ne? Also wenn wir natürlich weiterhin mit diesen Wachstumszahlen arbeiten müssen, die wir jetzt im letzten Jahr hatten und für dieses Jahr erwartet werden, ist es schwierig. Aber wir haben auch in dem Bereich, glaube ich, ganz gut was stabilisiert. Aber im Arbeitsmarktbereich ist eigentlich unser Achillesferse mittlerweile der demografische Wandel und Mangel an Fachkräften. Das ist jetzt eine Binsenweisheit, aber es ist zutreffend. Und ich sehe es eben stark auch in meinem Bundesland in Sachsen, was, sagen wir mal, noch überproportional von diesem Problem betroffen ist, weil wir natürlich eine noch ältere Bevölkerung im Schnitt haben und uns noch schwerer tun, auch Fachkräfte anzuwerben, teilweise aus den europäischen Partnerländern. Geht es zum Teil noch, wir sind im Dreiländereck mit Polen und Tschechien gelegen, aber insbesondere aus dem außereuropäischen Ausland ist es natürlich gar nicht so einfach. Und ich finde es richtig, dass die Bundesregierung jetzt auch mit Fachkräfteeinwanderungsgesetz mal die Regulatorik ein bisschen modernisiert hat. Also da geht es halt auch wirklich darum, Leute, die herkommen wollen und gerade, was du erwähnt hast, sozusagen Forschung, Entwicklung, ist dann auch ein Anreiz für Menschen aus anderen Teilen der Welt, auch nach Deutschland zu kommen. Und das scheitert aber dann manchmal wirklich daran, dass sie dann wirklich ein Jahr lang brauchen, ehe sie alle Papiere zusammen haben und haben sie keinen Bock zu. Deutlich gesagt, sie können einfach schneller woanders arbeiten. Mal ganz davon abgesehen, dass die ja teilweise auch Familie haben oder die haben eine Partnerin, einen Partner, der vielleicht auch mitkommen will und sich nützlich machen will, so ungefähr, dass gleich gar nicht geht. Also da kommt ein bisschen frischer Wind rein durch das, was die Bundesregierung jetzt auf den Weg gebracht hat. Und auch da ist natürlich sozusagen das Rahmenrecht der EU mit Blue-Card-System auch ein sinnvolles. Und das wird uns auch helfen. Und diese ganze Debatte um Migration ist natürlich extrem polarisiert. Und die hilft natürlich auch politischen Unternehmern, also auch politischen Kräften, die sie auch im Köcheln halten wollen, weil sie darauf ihre Erfolge aufbauen. Und die werden natürlich immer sagen, da kommen irgendwie die Falschen oder zu viel und die Falschen oder vielleicht es kommen überhaupt welche, was schwierig ist. Und das ist etwas, was wir uns mit der Demografie, die wir haben, auch wirtschaftlich nicht leisten können, unabhängig davon, dass ich es auch normativ falsch finde. Also es sollte weiterhin so bleiben, dass wir interessantes Land sind für Leute, die tun wollen und mitschaffen, und dass wir für die, die Schutz brauchen, auch ein sicherer Hafen sein sollen. Das finde ich grundsätzlich auch unabhängig von ökonomischen Überlegungen einen wichtigen Punkt. Und wir sind im Moment ja auch dabei, auf europäischer Ebene und auch nationaler Ebene das anders zu ordnen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Das ist extrem umstritten, da verrate ich jetzt wahrscheinlich kein Geheimnis. Und das sind dann teilweise auch schmerzhafte Kompromisse, die jetzt vorliegen. Ich bin aber zuversichtlich, dass insgesamt in Deutschland die Überzeugung wächst, dass wir ein Einwanderungsland sind und noch sein müssen, und dass unser Wohlstand nicht zu halten ist, wenn man jetzt einfach sagt, nee, wir wollen da irgendwie möglichst nicht so viele Leute aus dem Ausland haben. Weil was sind denn die Optionen, die wir noch haben, also wenn wir das nicht wollen? Dann heißt das dann halt, dass die Leute entweder länger arbeiten müssen im Lebensalter, dass sie viel mehr arbeiten müssen. Auch da geht der Trend aus, finde ich, nachvollziehbaren Gründen teilweise in eine andere Richtung, also bei dem Thema Wochenarbeitszeit so. Bei dem Thema Lebensarbeitszeit sind dem zumindest in gewissen Berufszweigen auch Grenzen gesetzt. So. Und deswegen, denke ich, müssen wir auch schauen, dass wir Erwerbspotenziale erschließen, wie das so technisch heißt. Also es sollte eben dann schon auch möglich sein, dass wenn, also ich sage das jetzt mal als Vater von zwei kleinen Kindern, die in den Kindergarten gehen. Und das ist in Dresden irgendwie noch ganz gut möglich. Das ist in anderen Teilen Deutschlands nicht so leicht. Also dann natürlich geht so viel Potenzial dann auch verloren, wenn meine Frau oder ich dann eben wegen der Kinder irgendwie nicht arbeiten gehen können. Und ne, da reden wir jetzt nicht mehr darüber, dass die mal krank sind und man deswegen mal eine Woche nicht auf Arbeit kann, sondern wenn ich strukturell gar nicht die Möglichkeit habe, vielleicht bis das Kind 3 ist oder so zu arbeiten, ist ja total verrückt, wie viel Wirtschaftsleistung uns da auch entgeht. Also da müssen wir wirklich dran arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich bin auch der Überzeugung, das ist eine Frage, die jetzt bei den Europawahlen eine Rolle spielt, bei den Kommunalwahlen. Ich sage das auch als jemand, der aus Ostdeutschland kommt. Wir haben 3 Landtagswahlen vor der Brust. Das ganz grundsätzliche Klima dafür, will dieses Land sich weiterentwickeln? Ist es offen für Neues oder will es in die Vergangenheit, wie viele Jahrzehnte zurück, kann sich dann quasi jeder aussuchen? Ne? Das wird natürlich auch politisch entschieden, und die Debatte werden wir führen, und ich hoffe, dass wir sie in die richtige Richtung auflösen.
Ja. Ich habe dazu auch einen Punkt. Ich finde dieses Arbeitsmarktargument gefährlich, aus mehreren Gründen. Das ist rückblickend. Also 2014 hätte man auch bei der Fußballnationalmannschaft gesagt, nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft, ja, ist ganz großartig. Aber offensichtlich waren die Strukturen schon so angelegt, dass es überhaupt nicht großartig wurde danach. Und das ist eben das Risiko jetzt, wenn wir uns diese ganzen Transformationen angucken, was mit der Automobilindustrie passiert und was mit den anderen Industrien passieren könnte. Dann, weil das die Gefahr ist immer, wenn du dich nur auf den Arbeitsmarkt konzentrierst, dass du sagen kannst, hey, es läuft ja irgendwie alles, dann muss ich die ganzen schmerzhaften Reformen, die irgendwie eigentlich notwendig wären, warum denn? Es läuft ja, die Leute haben ja Arbeit, sind zufrieden. Wir sehen in einer Studie von uns, da haben wir Transformationsregionen identifiziert, und da sehen wir, dass statistisch signifikant in diesen Transformationsregionen mehr Leute AfD wählen als in anderen Regionen. Also da, wo Arbeitsplätze im Risiko stehen, die verdienen heute alle wunderbar. Die haben nur Angst, dass in Zukunft ihr Arbeitsplatz weg ist. Ne? Und das ist, denke ich, eben dementsprechend ganz wichtig, immer wieder zu betonen, dass es um die zukünftige Perspektive geht.
Wir haben schon den Regionen im Ostdeutschland, wo die Leute eben nicht wunderbar verdienen, haben wir schon noch stärkere Neigung dazu, rechts zu wählen. Also
das ist nicht der Effekt. Also wenn du dir anguckst, wenn du das statistisch anguckst, dann geht es nicht um das Einkommensniveau heute. Das kannst du nicht berechnen. Da siehst du keine
Korrelation.
Genau, also eigentlich möchtest du sagen, der kleine Hoffnungsschimmer, dass der Arbeitsmarkt zumindest...
Nee, aber mir geht es darum, es ist natürlich ein Gesamtbild. Ja. Ne? Ich bin auch tatsächlich... Ich würde es weder in die eine noch in die andere Richtung überzeichnen. Ich habe jetzt auch nicht gesagt, wir haben kein Problem, weil wir einen stabilen Arbeitsmarkt haben. Aber Ich erinnere mich schon noch an Zeiten vor 15, 20 Jahren, da haben wir über nichts anderes geredet.
Genau. Und das ist, das ist jetzt eben genau die Frage, an der es hängt, meines Erachtens nach. Es gibt Analysen, die sagen, wegen ein Grund, nicht der einzige, ne? Wegen der ganzen Fachkräfteengpässe da draußen halten die Unternehmen länger an ihrer Belegschaft fest, als es früher so war. Daran siehst du Folgendes, dass die Produktivität nicht weiter steigt. Ne? Weil du hast dieses komische Produktivitätsparadoxon, das ist eigentlich Digitalisierung und so weiter, könnte man denken, ja Mensch, müsste ja in den letzten 10 Jahren Produktivität gestiegen sein, ist sie aber nicht, das scheint ein Grund zu sein, ne? Dass du länger eine Belegschaft hältst, dass du hoffst, dass es in 2-3 Jahren wieder losgeht mit dem Wachstum, mit dem eigenen Unternehmen und das Losgehen, das muss es halt dann irgendwann auch.
Wir müssen leider zum Ende kommen. Es ist gerade sehr spannend, aber wir haben leider dann nicht mehr so viel Zeit. Ich danke euch beiden, Hanno, für auch die Arbeit an dem Monitor. Matthias, für deine Einschätzung, für deine Arbeit auch im Europaparlament und in der Politik, dass es besser wird. Wir haben eine Idee, wie wir uns Deutschland und Europa 2035 vorstellen und wünschen, als ein progressives, weltoffenes Land. Wir hoffen, dass wir da zusammen auch dran arbeiten können, dass das Wirklichkeit wird. Vielen Dank euch beiden.
Vielen Dank, es war ein sehr spannendes Gespräch.
Vielen Dank, Sandra. Vielen Dank, Matthias. Hat mich sehr gefreut.